Der RT-Deutsch-Podcast, die Meinung.
Hände weg von Belarus, die falschen Freunde der Opposition. Die Proteste in Belarus gegen Lukaschenko sind berechtigt, allerdings fehlt ihnen eine einigende Vision. Geopolitik spielt, anders als vom Westen suggeriert, für die meisten Demonstranten keine Rolle. Sie verbitten sich Vereinnahmungsversuche von allen Seiten. Von Leo Ensel. Vor circa 15 Jahren erzählte mir eine gute belarussische Freundin in Minsk mal folgenden Witz. Ein Russe, ein Ukrainer und ein Weißrusse betreten ein Restaurant und setzen sich an den Tisch, genau auf einen Nagel, der in allen Stühlen im Sitzpolster versteckt war. Wie reagieren die drei? Der Russe geht zum Wirt und haut ihm die Fresse nach hinten. Der Ukrainer zieht den Nagel aus dem Polster und verkauft ihn. Und der Weißrusse bleibt mit unbewegter Miene sitzen und denkt sich, es ist ja ein bisschen unbequem, aber vielleicht muss es ja so sein. Meine Freundin Tanja wollte mir damit die belarussische Mentalität erklären. Wir sind bereit, sehr viel Unbequemlichkeit zu ertragen, wenn die Verhältnisse wenigstens einigermaßen stabil bleiben und es nicht noch schlimmer kommt. Zwischen West und Ost. Weißrussland, 9,5 Millionen Einwohner, an der Nahtstelle zwischen West und Ost, ein Land mit bewegter Geschichte. Seit Ende des ersten Jahrtausends Teil des Kiewer Russ, gehörte es vom 14. bis Ende des 18. Jahrhunderts zum Königreich Polen-Litauen, bevor es im Zuge der polnischen Teilungen ins zaristische Russland eingegliedert wurde. Nach einer sehr kurzen Episode der Unabhängigkeit zwischen 1918 und 1920 war es als Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik, wie die Ukraine und Moldawien, mit wechselnden Grenzen nach Westen, über 70 Jahre Teil der Sowjetunion. Seit 1992 ein selbstständiger Staat und seit 26 Jahren vom ehemaligen Sofrios-Leiter Alexander Lukaschenko mit eiserner Hand regiert. Durchmarschgebiet von Napoleons Grande Armee und Hitlers Wehrmacht auf dem Wege nach Moskau. Ort von Napoleons größtem Desaster, als sich Ende November 1812 auf dem Rückzug beim Überqueren zweier Behelfsbrücken beim Borisow Hunderte Soldaten in einer Massenpanik gegenseitig tottrampelten und im eisigen Wasser der Berezina versanken. Im Zweiten Weltkrieg zahlte das Land mit einem Viertel seiner Bevölkerung den größten Blutzoll von allen Sowjetrepubliken. Zugleich war der Partisanenkampf nirgends so hartnäckig wie hier. Wehrmacht und Einsatzgruppen der SS hinterließen eine Spur der Verwüstung. Zwischen 1942 und 1944 wurden im Rahmen des Anti-Partisanenkampfes Hunderte von Dörfern unter logistischer und tatkräftiger Mithilfe der Wehrmacht von den Einsatzgruppen der SS abgefackelt, inklusive der Bevölkerung, die man zuvor in die Dorfscheune oder Kirche getrieben hatte. In Katyn, auf der Straße nach Witebsk, befindet sich eine Gedenkstätte, die weltweit einmalig ist. Ein Friedhof nicht für Menschen, sondern für 186 Dörfer, die dem Erdboden gleichgemacht und nach dem Krieg nie wieder aufgebaut wurden. Die Hauptstadt Minsk war, wie fast alle weißrussischen Städte, zu über 90% zerstört und wurde in den 50er Jahren als Sonnenstadt der Träume im Stil einer vorweggenommenen kommunistischen Utopie wieder aufgebaut. All das hat Spuren in der belarussischen Mentalität hinterlassen. Belarus ist auch ein Land, das am meisten von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl heimgesucht wurde. Bis heute sind vor allem im Südosten ganze Landstriche radioaktiv verseucht. Die Weißrussen, das hat man im Westen überhaupt nicht auf dem Schirm, waren nicht zuletzt die Verlierer der EU-Osterweiterung. Während man vor dem EU-Beitritt Polens und dem Baltikums problemlos von Belarus aus in diese Nachbarländer fahren konnte, wird seitdem ein Visum benötigt, das nicht ganz einfach zu besorgen und für die meisten Weißrussen recht teuer ist. Jahrzehntelang hat sich im Westen so gut wie niemand für dieses kleine Land zwischen EU und Russland interessiert. Die meisten wussten nicht genau, die Analogie zur Krim und zum Donbass drängt sich auf, wo dieses Land liegt und gar nicht so wenige noch nicht einmal, dass es dieses Land überhaupt gibt. Und wenn, dann kursierten bestenfalls mitleidig spöttische Phrasen wie die vom Freilichtmuseum des real existierenden Sozialismus, dem Nordkorea vor der polnischen Haustür, beherrscht vom letzten Diktator Europas. Ab und zu verschlug es ein paar sowjetnostalgische Touristen, die noch einmal risikolos ein posthumes Sowjetfeeling gutieren wollten, in dieses exotische Land jenseits der EU. Sie genossen in diesem Land, in dem Ordnung und Sauberkeit wie bei den sieben Zwergen herrschen, wohlig und wohlfeil einen für sie billigen Thrill. Schließlich heißt sogar der Geheimdienst dort noch wie zu Sowjetzeiten KGB. Lediglich einige wenige Organisationen, wie zum Beispiel das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk IBB, leisteten in aller Stille über einen langen Zeitraum wertvolle Versöhnungsarbeit bei der Entschädigung von Zwangsarbeitern, der Durchführung von Geschichtswerkstätten, der Sanierung einiger Gebäude im ehemaligen von den Nazis eingerichteten Minsker Ghetto und dem Aufbau einer Gedenkstätte in Mali Trostenes, 11 Kilometer südöstlich der Hauptstadt, wo zwischen 1942 und 1944 die deutsche Sicherheitspolizei bis zu 60.000 Menschen, Juden, viele von ihnen aus großen deutschen Städten, sowjetische Kriegsgefangene und Partisanenverdächtige exekutierte. Jahrzehntelang lag dieses Land, so schien es jedenfalls den meisten hier, in einem tiefen Dornröschenschlaf. Nun aber auf einmal entdeckt der Westen, entdecken die deutschen Medien ihr Herz für Weißrussland. Schließlich ist endlich mal etwas los in diesem bis gestern noch vor sich hin dämmernden Land. Opposition, Widerstand. Da fühlen sich barmherzige Samariter innen wie Ralf Füchs und seine unermüdliche Gattin Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne, Alice Botha, Christina Hebel und der bei jeder Revolution mit dem Arsch der anderen durchs Feuer reitende Bernard-Henri Lévy sofort bemüßigt, ungefragt zu helfen. Natürlich in dem für den Westen so typischen Gestus fürsorglicher Bevormundung. Und eine verbindliche neue Sprachregelung wird gleich mitgeliefert. Aus politisch korrekten, will sagen geopolitischen Gründen wird, Spiegel Online deklarierte es, ab sofort nur noch von Belarus gesprochen. Offensichtlich geht es darum, das peinliche Wort Russland zu eliminieren. Was allerdings beim Adjektiv schon nicht mehr hinhaut. Belarussisch und Weißrussisch bedeuten, wie jeder Slavist bestätigen wird, auch semantisch. Exakt ein und dasselbe. Wie beim Wort Geflüchtete oder beim Genderstern soll die neue Sprachregelung als Vereinsabzeichen fungieren. Wer auf der richtigen Seite, sprich der Guten, stehen will, sagt ab jetzt Belarus. Wer dagegen noch immer von Weißrussland spricht, erweist sich als Putin- und Lukaschenko-Knecht. Dumm nur, dass dies, abgesehen von ein paar strammen Nationalisten, wie es sie überall auf der Welt gibt, in Weißrussland, pardon, Belarus, keinen interessiert. Ich nehme mir heraus, beide Begriffe synonym zu verwenden. Natürlich ist dieses neue Interesse nicht uneigennützig. Die Versuchung, auch noch den letzten Pufferstaat aus der Zerfallsmasse der ehemaligen Sowjetunion dem Westen und vor allem der NATO, versteht sich, einzugliedern und damit Russland nachhaltig zu schwächen, ist für einige einfach zu groß. Entsprechend stark sind auch die Aspirationen der deutschen Transatlantiker von grün bis schwarz. Es sind nicht nur die alten Kämpferinnen wie Marie-Louise Beck oder Viola von Cramon-Traubadel. Das Wort Belarus ist neuerdings auffallend oft auch aus dem Munde eines Norbert Röttgen zu hören. Übrigens meist im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf Nawalny. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dass mit dieser Strategie, im schlimmsten Falle auf dem Rücken der weißrussischen Bevölkerung, sicherheitspolitische Wabonk-Spiele vom Kaliber einer Kuba-Krise ausgetragen würden, ist den selbstlosen Streitern für die Menschenrechte egal. Belarus in der NATO. Am Ende mit atomar bestückten Kurzstreckenraketen unmittelbar vor der russischen Haustür. Das fehlte gerade noch. Fragt sich nur, ob das erstens im Interesse der Weißrussen liegt und ob zweitens für die Mehrzahl der Menschen, die gegenwärtig mit dem Risiko auf die Straße gehen, von Vertretern ihrer Staatsmacht grün und blau geprügelt zu werden, geopolitische Ziele überhaupt eine Rolle spielen. Die illegitime Wahl. Wahlen, bei denen die Herrschenden im Voraus unter fadenscheinigsten Vorwänden sämtliche Kandidaten, die ihnen gefährlich werden könnten, einsperren oder von der Wahl ausschließen, sind illegitim. Schon deswegen ist die weißrussische Opposition im Recht, wenn sie mittlerweile, und nicht nur in Minsk, sondern in zahlreichen Städten, seit über einem Monat zu Hunderttausenden friedlich, aber hartnäckig protestiert. Dies gilt auch unabhängig davon, ob die Wahl am 9. August, wie von den Demonstranten behauptet, massiv gefälscht wurde oder nicht. Eine Reihe von Ungereimtheiten gab es in der Tat. Beobachter der OSZE konnten nicht ins Land, weil das weißrussische Außenministerium sie nicht rechtzeitig eingeladen hatte. Nach der Wahl war der Zugang zum Internet landesweit 2 Tage lang weitgehend gesperrt. Lukaschenko zeigte sich zusammen mit seinem Sohn Kolja in Militäruniform mit einer Kalaschnikow in der Hand. Wahlgewinner mit stolzen 80% der abgegebenen Stimmen im Rücken sehen anders aus. Mindestens 6.000 Demonstranten wurden in den folgenden 3 Tagen, wie die belarussischen Behörden selbst mitteilten, verhaftet, viele von ihnen schwer misshandelt. Bereits im Vorfeld hatte Lukaschenko mächtig ausgeteilt, und zwar nicht nur gen Westen, sondern auch, das geriet hier etwas in Vergessenheit, in Richtung Russland. Offenbar witterte er Feinde überall. Der ehemalige Direktor der Belgazprom-Bank Viktor Babariko wurde am 18. Juni verhaftet und Valery Sebalko, stellvertretender belarussischer Außenminister von 1994 bis 1997 und langjähriger Direktor des Minsker Hightech-Parks, von der Wahl ausgeschlossen. Damit waren die beiden Kandidaten, die Lukaschenko am gefährlichsten hätten werden können, ausgeschaltet. Die im Westen zur Jeanne d'Arc hochgeputschte Svetlana Tichanowskaja, die einsprang, wird dagegen von den meisten Weißrussen als wenig kompetent eingeschätzt. Was ist davon zu halten, dass sie sich nach der Wahl zur Siegerin erklärte? Noch vor 10 oder 5 Jahren hätte Lukaschenko jedenfalls keine einzige Wahl fälschen müssen. Das Quorum von 50% hätte er mit Sicherheit locker geschafft. Vielleicht nicht in Minsk, aber sein Rückhalt auf dem Lande und bei der älteren Bevölkerung, die in Belarus noch immer recht sowjetisch tickt, war groß. Aber nehmen wir einmal an, die Wahlergebnisse waren dieses Mal tatsächlich drastisch gefälscht worden. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass Frau Tichanowskaja die tatsächliche Wahlgewinnerin ist? Nein, Lukaschenko könnte die illegitime Wahl vielleicht nicht mit den offiziellen 80% gewonnen, jedoch, wofür einiges spricht, als Kandidat die meisten Stimmen auf sich vereinigt, möglicherweise auch das Quorum von 50% wieder geschafft zu haben. Es gibt daher nur einen Ausweg. Die Wahl muss wiederholt werden, und zwar unter Teilnahme aller zuvor ausgeschalteten Kandidaten und unter Aufsicht der OSZE. Es sieht so aus, dass selbst der belarussische Präsident unter dem Druck der Verhältnisse sich an diesen Gedanken langsam zu gewöhnen scheint. Durchaus möglich, dass Putin hier beim kommenden Treffen in Sotschi noch etwas nachhelfen wird. Ist Lukaschenko Putins Mann? Entgegen den Suggestionen einiger westlicher Medien war Lukaschenko nämlich nie Russlands oder gar Putins Mann. In den 90er Jahren, in der Endphase Jelzin, träumte der weißrussische Machthaber mal kurz von einer Union beider Staaten. Er machte sich wohl Hoffnungen, Jelzins Nachfolger zu werden. Allerspätestens, als Putin an die Macht kam, musste er jedoch die Erfahrung machen, dass der Schwanz nicht mit dem Hund wackelt und das Projekt Union mutierte zu einer unendlichen Geschichte ohne große Konsequenzen, denn für Lukaschenko wäre selbstverständlich nur eine Wiedervereinigung zu weißrussischen Bedingungen in Frage gekommen. Lukaschenkos Außenpolitik zeichnete sich durch eine jahrzehntelange Schaukelpolitik zwischen West und Ost aus, bei der auch der Westen keine besonders gute Figur abgab. Mit Bauernschleue, nicht selten dreist, im Sinne seiner Machterhaltung aber durchaus erfolgreich, machte Lukaschenko je nach Opportunität mal bei der einen, dann der anderen Seite Zugeständnisse und nahm sie wieder zurück, wenn es ihm gerade in den Kram passte. Kurz, Lukaschenko handelte nach dem Prinzip der Echternacher Springprozession, will sagen, frei nach Lenin, ein Schritt vor, 2 zurück. Und die Europäische Union war nur zu bereit, bei den eigenen hehren Werten immer wieder beide Augen zuzudrücken, wenn Lukaschenko nur mal ein paar politische Gefangene freiließ und ein Zusammengehen mit Belarus gerade eine geopolitische Schwächung Russlands versprach. Putin hat sich mit einer Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung in Belarus relativ viel Zeit gelassen und sein Hilfeversprechen in Richtung Lukaschenko war eher an einem Worst-Case-Szenario, wenn die Situation außer Kontrolle geraten sollte, orientiert, das hoffentlich nie eintritt. Zugleich ging er zum weißrussischen Präsidenten vorsichtig auf Distanz, indem er mit Blick auf die Massenproteste betonte, die Menschen hätten ein Recht, ihre Meinung zu äußern. Man braucht kein Kreml-Astrologe zu sein, um die These aufzustellen, dass Putin in erster Linie an Stabilität, keine geopolitischen Veränderungen und keine bürgerkriegsähnlichen Zustände im westlichen Nachbarland interessiert ist. Sollte Lukaschenko dies nicht mehr garantieren können, wäre es höchstwahrscheinlich auch mit der russischen Unterstützung aus. Moderatere Kandidaten, die auch von großen Teilen der Opposition akzeptiert werden, dürften im traditionell russlandfreundlichen Belarus unschwer zu finden sein.
Das war der RT Deutsch Podcast.